بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، ومع اللقاء 43. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lobe gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, neben Allah azza wa jal. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Vortragsreihe, beziehungsweise zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erläuterung der Sunna. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 43. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام قول المصنف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بارك الله فيك. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن من أصول أهل السنة الاجتماع وعدم التفرق، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه الجماعة هي ما عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهي جماعة تقوم على الحق ومن أجل الحق، فلا يمكن أن تكون جماعة على باطل أبدا. فالجماعة حقا هي ما كانت تسير وفق هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا أصل من أصول أهل السنة، الاجتماع على الحق وبالحق. اللي يخالف هذه الجماعة كما وصفها المصنف فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والمصنف بيستدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يعني اللي يفارق الجماعة ولو شيء يسير جدا خلع ربقة الإسلام من العنق. إيه معنى ربقة الإسلام؟ قلنا أن العرب قديما كان الأعرابي يربط أغنامه كل غنمة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده. لماذا؟ حتى لا تشرد شاردة فتكون فريسة للذئاب فتهلك. فهذا التشبيه بيصور لنا أهمية الجماعة. اللي يبعد عن الجماعة يكون فريسة فيهلك، فريسة لشياطين الإنس وشياطين الجن فيهلك. وكان ضلا مضلا، تكلمنا عن مفهوم الضلال في القرآن وعلمنا أنه يمر بسبعة معان، منها الكفر الأكبر والشرك الأكبر، منها النفاق والتلون، منها الحيرة والشك والخطأ والبدعة. وقلنا أن المقصود من قول المصنف وكان ضلا مضلا أي البدعة، لأن المبتدع ضل في نفسه عندما أبعدها عن طريق النبي محمد فتسبب في ضلالها وإبعادها، وأضل غيره ممن اتبعه أو قلده على بدعته. وبالتالي كان لزاما علينا أن نقف أمام البدعة وقفة تأصيلية. فتكلمنا عن مفهوم البدعة، تكلمنا عن أقسام البدعة الحقيقية والإضافية، ثم ذكرنا الكثير من التطبيقات على النوعين، ثم بدأنا نقف أمام شؤم البدعة وآثارها السيئة، وفرغنا من الحديث عن شؤمها وآثارها السيء، وانتهينا في اللقاء الأخير إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة دعوة أهل البدع. لأن احنا عندنا خلل عند الكثيرين من الشباب، هذا الخلل إنه يحفظ كيفية الشد على المخالف لكن لا يحفظ كيفية دعوة المخالف، ودي قضية خطيرة جدا. المنهج يتصف بالعدل والإنصاف، لا إفراط ولا تفريط. نتكلمنا في دروس مضت عن الشدة على أهل البدع، وشوفنا السلف الصالح كيف النبي تبرأ منهم، والصحابة تبرأوا منهم، والسلف الصالح كيف اشتد قولهم فيهم. لكن في مسألة من الأهمية بمكان، هي دعوة المخالف بقى، ودي اللي هنتكلم عنها في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Erläuterung der Aussage des Autors dieses Buches, der gesagt hat, zur Sunna gehört es, an der Gemeinschaft festzuhalten, und wer dem widerspricht, hat sich losgesagt beziehungsweise hat sich oder ist freilaufend und er ist in der Irre und er ruft zur Irre auf. Wir haben erwähnt in den vergangenen Unterrichten, und das nur als kleine Wiederholung, damit wir das Vergangene mit dem Gegenwärtigen verknüpfen können, dass die Sunna das ist, was zusammenhält, auch wenn die Befolger dieses Weges wenige sind. Und die Bid'a, die Neuerung, ja, in folgendem Vortrag, wenn der Begriff Bid'a erwähnt wird, die Neuerung in der Religion, ist das, was die Menschen spaltet, auch wenn die Befolger viele sind. Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass die Sunna, ja, der Weg der Befolgung, der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist das, was die Menschen zusammenhält. Und die Bid'a, das, was man seinen Neigungen oder wie auch immer diesen Wegen folgt, dass dieses die Leute auseinanderhält, dass es zersplittet, auch wenn die Befolger dieses Weges viele sind. Man sollte wissen, dass die Jama'a, wenn man sagt, das Festhalten an der Jama'a, dann ist damit gemeint, das Festhalten an der Jama'a, welche der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Weil es gibt viele Gemeinschaften. Nicht einfach nur zu sagen, ich halte an der Gemeinschaft fest, denn die Gemeinschaft kann selbst auch irreführend sein. Vielmehr, dass man der Gemeinschaft folgt, welche der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und ebenfalls, der Autor hat dies erwähnt, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wer die Gemeinschaft verlässt, der hat sich losgelöst. Was ist damit gemeint, mit diesem losgelöst? Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass wenn man Tiere auf die Weide bringt oder ähnliches und man diese ja mit einem Zügel oder wie auch immer dieses zusammenhält, dann hat man sie geschützt, denn in der Einheit sind sie zusammen und sind sie stark. Man hat sie geschützt vor jemandem, der vielleicht sich an ein Tier, ja, sei es jetzt ein Wolf oder wie auch immer, der ein Schaf reißen könnte oder ähnliches. Aber wenn man
sich lossagt, dann ist man sozusagen yani, sehr frei zugänglich, beziehungsweise man ist eine leichte Beute. Und genauso ist es für den Shaitan, wenn man loslässt von der Jama'a, welche der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, dann ist man eine leichte Beute für den Shaitan. Was meint der Autor damit, indem er sagt, so ist er irre gegangen und er ruft zur Irre auf. Damit ist gemeint, dass er selbst der Befolgung dieses Weges, dass er irre gegangen ist und er ruft andere oder er mag andere zu dieser Aussage oder zu diesem Weg aufrufen. Der Weg der Irreleitung lässt sich kategorisieren in Verschiedenes. Yani es gibt beispielsweise den Kufr, yani den Kufr Akbar, derjenige, der von der Religion einen von der Religion austreten lässt. Dann gibt es den Kleinen, dann gibt es verschiedene Verfehlungen, die auch in die Irre führen und die Bid'ah. Und das, was hiermit gemeint ist, ist die Bid'ah. Yani derjenige, der von der Jama'a loslässt, dann verfällt er meistens zu dieser Bid'ah, der Neuerung auf dem Wege der Mythologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sprachen ebenfalls über den Verständnis oder das Verständnis der Bid'ah und ihre Einteilungen und welche Kategorien es gibt und ihre gefährlichen Folgen. Dann haben wir damit begonnen, liebe Geschwister, indem wir darüber gesprochen haben, wie man mit dem Befolger der Bid'ah, wie man mit diesem umgeht. Weil viele kennen oftmals den Weg, dass man hart und streng ist gegen denjenigen, der die Bid'ah ausübt, beziehungsweise der dazu aufruft. Aber die wenigsten von uns haben Kenntnis darüber, wie man wirklich mit jemandem umgeht, der ein Mubtadi ist oder der diesem Weg der Bid'ah folgt oder vielleicht auch über zu geringe Kenntnis diesem Weg folgt. Wie geht man mit genau dieser Person um? Und das ist inshallah Thematik des heutigen Vortrages.
من صفات أهل السنة والجماعة أنهم أعلموا الخلق بالحق وأنهم أرحموا الخلق بالخلق. احفظوا هذا جيدا. من أخص خصائص أهل السنة أنهم أعلموا الخلق بالحق وأنهم أرحم الخلق بالخلق فهم أعلم الخلق بالكتاب والسنة وهم أرحم الخلق بالخلق الله أكبر ولذلك لما نقرأ القرآن والسنة نجد عجبا في باب التربية والعدل والإنصاف على مائدة المائدة الآية رقم 8 قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو تدبرنا الآية دي يا إخوة شوف عظمة الإسلام. مثلا أنا بكره عبد الكريم، خلاص، هل كره العبد الكريم يجعلني أظلمه؟ الإسلام يقول لك لا، لأن أنت الأصل فيك العدل كمسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله عفوا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم من الأقوام، بينكم وبينهم عداء أو بغض، خلاص كده، ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قد أكون أبغض فلانا لكن لا يمكن أن أظلمه. يا لو نظرنا الواقع المسلمين هنجد ان احنا بعدنا قوي عن احكام الاسلام. ده انا بغض الفلان يحملني على اسقاطه وسبه ولعنه و و و و لاني ابغضته. ودي اخطر حاجه في المنهج يا اخو. منهجنا منهج الوسطيه، لا افراط ولا تفريط. بتبغض اوعى تظلم، بتحب اوعى تميل، لأن إحنا عندنا عدل، عندنا إنصاف. ولذلك في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي كان بيقبل الحسن والحسين، الأقرع ابن حابس جالس بجوار النبي فتعجب وقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. أو كما قال النبي، ودي أخطر حاجة، أن تنزع الرحمة من قلبك لازم تقع في الظلم والجور. الرحمة إذا نزعت من قلبك خلاص ما بقاش في عدل ولا إنصاف، فلن تجد إلا الغل والحقد والسب واللعن والإسقاط. ليه؟ لأن الرحمة نزعت من القلب. وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. الأعرابي جلس بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإذا بغلام يأتي مسرعا إلى الأعرابي فقبله الأعرابي وأجلسه على فخذه، فالنبي سأله: من الغلام؟ قال: ولدي. فصر النبي، يعني النبي فرح لهذه الرحمة، يقبل الولد ويجلسه فين؟ على فخذه. بعد قليل جاءت جارية طفلة إلى الأعرابي مسرعة فقبلها وأجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي: ومن الجارية؟ قال: ابنتي. غضب النبي وقال: هل لا سويت بينهما؟ ليه الظلم ده؟ يا شفت العدل في الإسلام يا إخوة والإنصاف؟ لماذا أجلست الغلام على فخذك والجارية على الأرض؟ هو أنت لسه فيك بعض رواسب من الجاهلية اللي هي تقديم الولد على البنت؟ حطها على الفخذ الثاني، ده العدل. غضب النبي لهذا الفعل وقال: هلا سويت بينهما؟ هو ده الإسلام يا إخوة. إسلامنا دين عدل ودين إنصاف، فليه عند الخصومة بنفجر؟ علشان كده حذرنا النبي من دي، وبين أن هذه من صفات المنافقين مش من صفات أهل الحق، فقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هي دي، وإذا خاصم فجر. فلان وقع في بدعة فأصبح خصيم لك، مطالب معاه بالعدل والإنصاف حتى وكنت تبغضه. وهل حد من أهل الحق يحب حد من أهل البدع؟ أبدا، ما ينفعش، في ولاء وبراء، ببغضه. لكن هل بغضي له يدعوني للظلم؟ لا. يدعوني للجور؟ لا، يدعوني للعدل معه. الله، ده الإسلام الجميل ده. ما هو ده الإسلام اللي كثير ممن ينتسبون إليه مش فاهمين، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فاحنا النهاردة هنتكلم عن قضية العدل والإنصاف في معاملة المخالف. أنا خلاص قلت بنبغضه وبنبغض البدعة وبنشد عليه، ومن العدل أن نبذل له أسباب الهداية وندعوه إلى الله عز وجل ونأخذ بيده إلى رحمة الله، ودي مفقودة ونادرة في واقعنا إلا من رحم ربي وعصم. نعم، السلف كثير منهم كان لا يسمع لأهل البدع، يخشى على قلبه
أن تتسرب إليه شبهة. لكن هذا ليس معناه أن نغلق الباب أمام المبتدع ولا ندعوه إلى الله عز وجل ولا نذكره بالله تعالى. ولذلك النبي سن لنا هذا المنهج بعد حنين، النبي قسم الغنائم، جاء أحد المنافقين اسمه ذو الخويصرة التميمي. من نقول أحد المنافقين يعني بيدعي الإسلام ظاهرا، يعني أمام الناس إنه هو إيه؟ مسلم. من الذي يعلم بنفاقه؟ النبي فقط عن طريق الوحي، لكن أمام الناس إيه؟ صحابي مسلم. طيب، فقال لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: اعدل يا رسول الله. إيه رأيك، دي بدعة ولا مش بدعة؟ دي ده بيتهم النبي بإيه؟ بالظلم، يعني دي ردة وكفر، صح؟ وفي أشد من الكفر بدعة؟ أبدا. طيب، النبي قال إيه؟ هيبدأ يدعوه بقى ويقيم عليه الحجة، مش يتركه. قال: هلكت إن لم أعدل. وفي رواية قرأت: هلكت إن لم أعدل. وفي رواية: فمن يعدل إن لم أعدل، أو كما قال النبي. ده اسمه بذل أسباب الهداية للمخالف. نقول له: أنت أخطأت. ده أنت تقول اعدل يا رسول الله. يا إيه؟ طب رسول الله مش هيعدل إزاي؟ مدام رسول الله يبقى الأصل إيه؟ العدل، لأنه لا يتكلم إلا بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. عمر بجوار النبي قال: دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه أصحابه. ودي أيضا فتح باب التوبة لعله يرجع. الشاب الذي أراد رخصة في الزنا، دي بدعة ولا لا؟ بدعة، لأن الإسلام نهى عن الزنا، خلاص كده. وده جاء ليقع في الزنا وعايز رخصة، وطبعا طلبوا دليل صدق الإيمان. عشان كده بقول لك معظم أهل البدع، معظمهم لما بيقع في البدعة عنده نية حلوة، إنه بيبالغ في العبادة، بيبالغ في إيه؟ في العبادة، وعنده عاطفة نصرة الدين، لكن ما عندوش العلم، خلي بالك قوي. فمن هذا المنطلق لازم ننتبه ونعدل معهم ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله بضوابط الشرع. فلما قال ائذن لي في الزنا، الصحابة غضبوا، قاموا له، النبي قال: دعوه، اجلس، اقعد، ادنه، اقترب، تعال قرب مني هنا، ده احنا اغلقنا كل الابواب امام المبتدع، ده احنا عادناه وسبناه واسقطناه وضللناه وضللنا كل اللي حوالين منه، حتى اولاده وحتى عيلته لم يسلم منهم احد بسببه، واغلقنا كل السبل امامه عشان ما يرجعش. لان منهجنا في خلل، منهجنا في خلل، ودي المشكله. لا، ده انا بقربه، تعالى يا ابني عشان نعلمك. ابنه الشاب اقترب من النبي، قال: أفترضاه لأمك؟ شوف إقامة الحجة بقى، شوف الأخذ بتلبيب القلب. واستثارة النخوة في قلب الشاب. شاب عربي عنده نخوة, عنده نخوة, رجل يرفض الفحشة في أهل بيته, أفترضه لأمك؟ لا يا رسول الله, فداك أبي وأمي لأرضه لأمك. قال وكذلك الناس. أهي دي بقى دعوة المخالف اللي احنا غفلنا عنها وبعدنا عنها إلا من رحم ربي وعصى, وتشبثنا بأقوال وقدسنا بعض الرجال ولم نرجع إلى صاحب الدعوة الذي أرسله الله رحمة للعالمين. أفترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله. فترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الله. أفترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله. أفترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله. وفي كل مرة وكذلك الناس. شوف الرحمة دي في الدعوة والحرص على هداية هذا الشاب. قال يا رسول الله ادعو الله لي. النبي وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. من الأسوة؟ سيدنا النبي صح؟ صح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا الشيخ سيد؟ لا, النبي هو الأسوة. سيك الشيخ سيد خالص. إذا الشيخ سيد جاءك بأمر لم يكن عليه النبي اضرب بعرض الحائط ولا كرامة. عشان كده بقول لك اوعوا تقدسوا, وقروا ولا تقدسوا. فارق بين التوقير وبين التقديس. التوقير باحترم واخذ العلم واحترم وكذا ما دام العلم مؤيد بالكتاب والسنة بفهم الصحابة. خالف لازم اقول ستوب, ده مش هدي النبي, انت اخطأت. انما التقديس خلاف ده. التقديس كل بيقوله الشيخ بقى دين حتى لو خالف النبي, حتى لو خالف النبي وتعاليم النبي, وده التقديس وده منهي عنه لانك جعلت له عصمة ما بيغلطش الشيخ خالص. خلاص بقى نبي, بقى ايه؟ نبي, جعلته نبي ما بيغلطش. ودي الخطيرة يا اخوة في المنهج, نوقر ولا نقدس. فالنبي علمنا المنهج ده, منهج الوسطية, دعوة المخالف برفق وبذل أسباب الهداية. لكن دعوة المخالف من أهل البدع لها ضوابط لابد أن نشير إليها حتى نعصم في مقام دعوته من الزلل أيضا, ودي اللي هنبينها بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, als wir vorhin in der Einleitung des Vortrages erwähnt haben, was Thematik des heutigen Vortrages ist, so haben wir erwähnt, die Art und Weise, wie man als Aufrufer mit dem Befolger der Bid'ah umgeht. Man sollte wissen, die Leute der Ahlus Sunnah sind diejenigen, die am wissendsten sind, was den Weg der Wahrheit angeht. Und die Leute der Ahlus Sunnah sind gleichzeitig die besten oder barmherzigsten der Menschen zu den Menschen. Das kann man sich so merken. Die Leute der Ahlus Sunnah sind die wissendsten Menschen, was die Wahrheit angeht. Und die Leute der Ahlus Sunnah sind gleichzeitig die barmherzigsten Menschen zu den Menschen. Und das sind Vorzüge, die diese Gemeinschaft oder diese Personengruppe oder diese rechtschaffenden Menschen genießen, dass sie gewisse Eigenschaften haben, womit sie sich yani unterscheiden von anderen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'ida, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, sagt Allah azza wa jal, O die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit, und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher, und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Allah azza wa jalla erwähnt, O die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Als Zeugen
für die Gerechtigkeit. Und das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala schon mal erwähnt. Und das ist ebenfalls eine Eigenschaft der Ahlus Sunnah, dass man gerecht zu allen Menschen ist. Dass man gerecht ist. Die Liebe zu einer gewissen Person sollte einen nicht dazu verleiten, dass man yani, zu blind der Sache folgt. Und der Hass gegenüber bestimmten Menschen sollte dich nicht dazu bringen, dass du nicht gerecht bist ihnen gegenüber. Das heißt, selbst wenn ich eine Person hasse, ja, und das hat was mit der, nicht mit dem Hass in dem Sinne zu tun, wie wir ihn kennen, sondern das sind Grundregeln der islamischen Gesetzgebung, dass wir sagen, Loyalität und Zuneigung bzw. Zustimmung für die Leute der Wahrheit bzw. Ablehnung der Leute der Falschheit. Das heißt, wenn ich sage, dass jemand ein Mubtadi ist und der eine neue Sache hinzugefügt hat in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das für mich als jemand, der das Sunnah folgt, dann ist das für mich folgedessen logisch, dass ich diese Person hasse. Aber nicht, und das ist das Wichtige, ich hasse ihn aufgrund dessen, was er Neues in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala hinzugefügt hat. Und deswegen sollte dieser Hass gegenüber dieser Person, welcher nicht ein negativer Hass natürlichen Ursprungs ist, sondern ein produzierter Hass folgedessen, weil er etwas hinzugefügt hat in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich diesen Hass habe gegenüber dieser Person, dann sollte dieser Hass mich nicht dazu bringen, dass ich ungerecht bin gegenüber dieser Person. Und deswegen sagt Allah azza wa jall, oder ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Das heißt, diese Religion, diese Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist in den meisten Fällen der mittige Weg. Oder wie man sagt, das Gute zwischen zwei Extremen. Und der Muslim sollte sich selbst dazu erziehen, dass er keiner Extremen neigt. Dass er nicht der Extremen neigt, dass er alles als zu locker sieht. Und dass er nicht der anderen Extremen neigt, dass er alles zu streng sieht. Und das ist die Methodologie, liebe Geschwister, der Ahlus Sunnah. Und deswegen ist es das Schwere bzw. das Anspruchsvolle, dass man diesen Weg korrekt verläuft. Dass ich mich korrekt verhalte gegenüber jeglichen Parteien und dass ich nicht zu einer Extreme neige, ganz egal, ob es die Extreme in diese Richtung oder die Extreme in die andere Richtung ist. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, und der Hass soll ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Und das sind Charakterzüge. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst sagt, und ich bin nur gekommen, um die Charaktereigenschaften der Menschen zu vervollkommen. Und Allah Azza wa Jal sagt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir haben dich nur entsandt als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Und wir haben dich nur entsandt als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Und darüber gibt es keinen Zweifel, dass das Gerechtsein gegenüber den Menschen, dass es eine Form der Barmherzigkeit ist. Und weiterhin, als wäre es nicht ausreichend, dass Allah so sagt, und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Und das ist eigentlich schon eine Aussage, die für sich schon aussagekräftig genug ist. Aber trotzdem wiederholt es Allah Azza wa Jal, um diese Verdeutlichung nochmal hervorzurufen, indem er dann wiederholt und sagt, und handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und die Gottesfurcht, das ist das, was jeder Muslim in seinem Leben versucht zu erlangen, um diese Gottesfürchtigkeit zu haben, um auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu leben und auch auf diesem Wege zu sterben. Und fürchtet Allah, nachdem er die Gottesfurcht erwähnt hat, und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Dies, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie die Religion des Islam gekommen ist, um die Barmherzigkeit in den Herzen wieder zu beleben. Und wir sehen auch Beispiele in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher ebenfalls über die Barmherzigkeit spricht. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages saß und er hat al-Hassan al-Hussein hat er geküsst. Und dann kam einer der Gefährten zu ihm und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ihr küsst eure Jünglinge. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, natürlich machen wir das. Und dann hat dieser gesagt, wahrlich, ich habe 10 von meinen Jünglingen und ich küsse niemanden von ihnen. Warum? Weil sie das als ein Zeichen der Härte gesehen haben. Nicht vorhandene Barmherzigkeit gleichzustellen mit einer Form der Härte oder einer Form der Männlichkeit. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem widersprochen. Warum? Damit er ihn erzieht, die Generationen erzieht und dass er uns ein Zeichen entsendet, dass diese nicht vorhandene Barmherzigkeit keineswegs ein Zeichen für übertriebene Männlichkeit oder ähnliches ist. Indem er sagt, und was kann ich dafür, wenn Allah die Barmherzigkeit aus deinem Herzen oder aus dem Herzen eines Mannes entrissen hat? wer nicht barmherzig ist, der wird nicht barmherzig sein. Und das zeigt uns, das verdeutlicht uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier dieses Verständnis korrigiert hat, indem er sagt, und was kann ich dafür, oder was verbindet mich mit jemandem von dem seinem Herz, der Allah subhanahu wa ta'ala die Barmherzigkeit entzogen hat, und dann verstärkt er das, indem er sagt, und wer nicht barmherzig zu den Menschen ist, der wird nicht barmherzig. Das heißt, wenn du dir, egal wann auch immer, die Dua sprichst und sagst, oh Allah sei barmherzig mit uns, dann ist das Arzneimittel dafür, dass du selbst barmherzig bist zu den Menschen, um im Endeffekt diese Sache zu erlangen. Ebenfalls, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee saß und einer der Kinder eines Gefährten kam, ja, und er hat sich auf den, und es war ein Arabi, wenn wir das Wort des Arabi benutzen, dann ist es oftmals als Wüstenaraber übersetzt, aber die Definition davon ist auch jemand, der weit weg war vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die nur die Möglichkeit hatten, selten zu den Sitzungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kommen und welche natürlich auch dafür bekannt waren, dass sie eine gewisse Art der Härte hatten. Und so war es so gewesen, dass er saß und dann kam einer seiner Kinder zu ihm und hat ihn umarmt und hat ihn auf seinen Schoß gesessen. Und dann hat ihn Platz nehmen lassen. Dann hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, und wer ist dieser Jüngling? Und dann hat er gesagt, das ist mein Sohn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich sehr darüber gefreut, über diese Geste, dass er diese Barmherzigkeit hatte. Und dann kam ein Mädchen dahergelaufen und er hat sie genommen und hat sie auf den Boden hingesetzt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, und wer ist dieses Mädchen? Und dann hat er gesagt, dies ist meine Tochter, o Gesandter Allahs. Und dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzürnt darüber. Warum? Weil er unterschieden hat zwischen den Geschlechtern, dass er den Jungen auf seinen Schoß Platz gegeben hat und dass er das Mädchen auf den Boden hat sitzen lassen. Und dies hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprochen. Warum? Weil das der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit sich widerspricht. Das heißt, wenn wir sagen, das Neigen in eine Extreme ist im Islam yani verboten. Und da sehen wir ebenfalls eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, diese Eigenschaften, wer auch immer sie inne hat, dann gehört er zu den Heuchlern, und wer nur einen Teil davon hat, dann hat er einen Teil der Heuchelei. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ihm eine Amana gegeben wird sozusagen, dann ist er dessen nicht verantwortungsbewusst. Ja? Und wenn er verspricht, beziehungsweise wenn er ein Wort gibt, dann handelt er dessen wieder, yani er handelt genau umgekehrt, er hält das nicht ein. Und wenn er diskutiert, dann wird er laut, dann wird er nicht in einer Art und Weise der normalen Debatte, sondern er übertreibt in dieser Art und Weise. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache erwähnt. Warum? Dass egal mit wem du debattierst oder mit wem du diskutierst oder mit wem du auch yani einen Widerspruch hast oder nicht einer Meinung bist, man sollte immer den Art bzw. den Weg der Gerechtigkeit einschlagen und diesem folgen. Das heißt, wenn wir all diese Aussagen erwähnt haben, dann hat das zum Ziel, dass es uns zeigen soll, wie man mit dem Befolger der Bid'ah umgeht. Und das ist eine schwierige Sache. Viele Menschen sind hart ihnen gegenüber, aber nur die wenigsten geben ihnen die Möglichkeit, sich zu erklären, beziehungsweise geben ihnen die Möglichkeit, Reue zu zeigen. Und da sieht man wundervolle Beispiele in der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der eines Tages, nachdem sie von einer Schlacht kam, beziehungsweise eine Schlacht beendet war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute verteilt. Und dann kam ein Heuchler, aber in der offenkundigen Gestalt eines Muslims. Und das ist ja nicht die Heuchelei. Ja, nee, das ist auch die Erklärung davon, dass man offenkundig etwas zeigt, was man eigentlich nicht ist. Dass man offenkundig sich zeigt als Befolger des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber in sich selbst widerspricht man dieser Sache. Und dann hat er gesagt, sei gerecht, o Gesandter Allahs, sei gerecht, o Prophet Allahs. Und das zeigt, wenn wir diese Aussage hören, dass jemand kommt, und das sollte man sich auch versuchen, yani bildlich vorzustellen, dass eine Person zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und sagt, sei gerecht, o Prophet. Yani was ist damit gemeint? Indirekt versucht er damit nämlich zu sagen, du bist nicht gerecht gewesen. Ja, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ja Fulan, sei gerecht in dieser Sache. Was versuche ich dir in dieser Art und Weise und in diesem Ton? Was will ich dir sagen? Dass du eigentlich bis jetzt ungerecht gehandelt hast. Und dann hat, yani, die Sahaba Umar radiallahu anhu hat gesagt, o Gesandter Allahs, lass mich seinen Nacken teilen. Ja? Was bedeutet, lass mich ihn umbringen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, lasst es, beruhigt euch, nicht, dass es heißt, Muhammad bringt seine Gefährten um. Und dann ist eine schöne Aussage, die erwähnt ist, und diese Aussage ist auf drei Überlieferungen zurückzuführen. In der einen Aussage heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich gehe unter, oder es ist mein Untergang, wenn ich nicht gerecht bin. Und die andere Aussage lautet, du wirst zugrunde gehen, beziehungsweise du wirst zunichte gehen, wenn ich nicht gerecht bin. Und die andere Aussage sagt, wer ist gerecht, wenn nicht ich gerecht bin? Und das zeigt nämlich, wisst ihr, wenn wir sagen, und das ist ein offenkundiger Widerspruch, wenn ich sage, er ist der Prophet Allahs und er spricht nicht aus freien Gelüsten oder aus freien Neigungen, vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm gegeben wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich dann diese Person bezichtige der Ungerechtigkeit, dann ist das eine Sache, welche mich aus der Religion Allah subhanahu wa ta'ala auswirft. Ebenfalls sehen wir, als ein junger Muslim zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sitzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und hat gesagt, O Gesandter Allahs, erlaube mir, die Zina zu vollziehen. Und das ist auch eine Sache, die offenkundig eine gewaltige ist. Und die Sahaba waren erzürnt darüber und haben reagieren wollen und haben sich auch so ein bisschen geschämt für die Situation. Und es hat ihnen nicht gepasst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist das, was man immer sagt, liebe Geschwister, man sollte sich nicht nur die Gestalt des Propheten sallallahu alaihi wasallam aneignen, sondern auch den Weg, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, indem er ihm gesagt hat, lasst ihn näher kommen. Und dann ist er näher gekommen und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, möchtest du diese Sache für deine Mutter? Und dann hat er gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und genauso sind die Menschen. Was bedeutet diese Aussage? Und genauso sind diese Menschen, genauso haben auch die Menschen Mütter. Und dann hat er ihn gefragt, möchtest du es denn für deine Schwester? Und dann hat er gesagt, nein, O Gesandter Allahs. Und dann hat er gesagt, und genauso sind die Menschen. Genauso gibt es auch andere Menschen, die eine Schwester haben, die eine Tochter haben, für die sie auch nicht diese Art der Zina wollen. Und seine Reaktion war dementsprechend so, weil es früher eine Schandtat war, wenn eine Frau sowas vollzogen hat. Und deswegen hat er so reagiert und hat gesagt, nein, O Gesandter Allahs, das möchte ich nicht. Und dann hat er gesagt, und genauso sind die Menschen. Und dann wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn eine Dua gesprochen hat. Und er ging aus diesem Majlis, der ging raus aus dieser Sitzung. Und es gab niemanden, den er mehr geliebt hat als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er ist von der Zina sozusagen, von dem Treiben der Unzucht weggekommen. Dies, liebe Geschwister, nur mal um zu zeigen, wie unsere Art sein sollte. Man sollte nicht irgendeinem Scheich blind folgen. Und das ist auch ein wichtiger Grundsatz. Wir respektieren jeden, aber wir sprechen die Menschen nicht frei von ihren Fehlern. Keine Aufrufer ist fehlerfrei, sondern man respektiert jeden, der eine Art des Wissens hat, aber trotzdem sieht man die Menschen nicht als fehlerfrei und man sollte wem folgen? Dem Besten der Geschöpfe, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
طب ايه هي الضوابط اللي ينبغي ان يراعيها من يريد دعوه المبتدع؟ من هذه الضوابط ينبغي ان يكون من الراسخين في العلم. لماذا؟ لان الرد على المبتدع يحتاج الى حجه قويه. فللاسف كثير من الشباب ممن قل علمهم وفهمهم يتصدون للمناقشات، فبالتالي إما إن بيكون عونا للشيطان على هذا المبتدع فيزداد في بدعته، إنه لم يجد عنده حجة، يقعد يخبط في الكلام ما عندوش الدلوة للحجة، فقواه على البعد عن الله. ليه؟ لأنه رسخ عنده إنه على حق، ما دام مش عارف ترد عليها يبقى أنا على حق. أدي واحد، يبقى أنت صديت عن سبيل الله. ثانيا، ربما أثرت بدعة المبتدع على غيرك ممن جلسوا في المجلس وأنت تناقش، فبعدما كان مبتدع عن واحدا بأكثر من مبتدع، ودي أخطر حاجة بقى يا إخوة. عشان كده بنقول اللي ما عندوش علم الصمت أولى به. اسكت الله يرضى عليك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير يعني العلم، ما عنديش علم يبقى ما اتكلمش، اسكت. يجي يكلمك يقول ولا اسمع منك كلمة، اقفل أذنك. ليه؟ انا مش من اهل العلم عشان اتكلم معك، وانا اخاف على قلبي ان يتشرب بدعتك وأهلك معك، ابعد عني تماما. وده اللي فيه الآثار الكثيرة بقى عن السلف الصالح. يبقى أول حاجة الرسوخ في العلم لمن يريد أن يدعو أهل البدع. كن عالم متمكن أو طالب علم متقن للدليل. الشرط الثاني والضابط الثاني يكون عنده إخلاص لله ومتابعة لهدي النبي محمد. يا أيوة أنا مش رايح عشان أغلب، أنا مش رايح أدعو المبتدع عشان أقول له أن أنا أعلم منك، لا 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 لا، أنا رايح لله وأنا رايح له وأنا عندي سنة ومتبع للنبي. دي قضية مهمة أو خطيرة أو يا إخوة، لأن للأسف الشيطان له مجال كبير جدا في هذا الباب، ينفخك أن أنت يكون لك الغلبة، خلاص كده دي مشكلة خطيرة جدا، فلا بركة في جهدك ولا بركة في عملك. يبقى أنا وأنا بدعو عندي إخلاص لله، يعني أبتغي مرضات الله عز وجل، واتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. رقم ثلاثة، يكون عندي خوف على المبتدع، ودي صعبة شوي، لأن البغض بيخلي فيه نفور. علشان كده يا إخوة، المسلم الحق اللي عنده سلامة صدر، أنا رايح أدعو لله الآن، فأنا رايح من منطلق الخوف على المدعو، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا علمنا الخليل إبراهيم في دعوة أبيه. يبقى أنا بدعو من منطلق إيه؟ الخوف، أنا خايف عليه، مش رايح من أجل التشفي فيه وإظهار عجزه ونقصه وعدم حجاته. اوعى تكون دي الهدف، اروح عشان اظهر للناس ده ما عندوش علم، ده جاهل بس. هذه ثلمة في القلب، وده حظ نفس لن توفق. رضي الله عن أبي حنيفة عندما علم أن ولده يناظر، نهاه نهيا شديدا وقال لا تفعل، قال يا أبتي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله عز وجل أن يجري الحج على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون من أجل الغلبة، فلا تفعل. احنا لما بنناظر المخالف بنرجو الله عز وجل أن يكون المخالف هو اللي على الحق وإحنا اللي مخالفين. يا دي صعبة قوي يا ابني، صعبة. دي موجودة عشان نكون صادقين مع النفس، أنا أجي أناظرك وأتمنى تكون أنت على الحق وأنا على باطل؟ ده صفحات الفيسبوك سوداء باللعنات. يبقى دول ممكن يدعو الناس بخوف؟ والله أبدا. رضي الله عن الإمام الشافعي يقول: منذ 40 سنة ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجري الحجة على لسانه. إيه ده، في إيه؟ علماء، عالم. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مسلمين. هتقتل نفسك من أجلهم؟ ما هو ده صاحب المنهج، يحترق قلبي من أجل المخالف، أنا خايف عليه، خوفي ده يدفعني أن أنا أخذ بيده إلى رحمة الله، مش أن أنا اللي صده وأقفل السبل كلها أمامه بعنادي وبغضي له وسبي له ولعني له. إيه ده، ما تصحى يا ابني بقى، قل له كده غلط، قل له يا ولد اتعلم بقى. رابعا، اوعى تكون مناقشتك للمبتدع في ملأ، بتكون في أضيق نطاق. ليه؟ لأنه ربما الوقت لا يسعفك في الرد، فمن جلس معك وعوام الناس يسمعوا للشبهات فتعلق بقلوبهم، مفيش رد لسه، شكرا. وده اللي بيحصل في تلك المناظرات الفاسدة الموجودة على الفضائيات والتلفزيونات، المبتدع دي يسرد في البدع، واللي بيرد يعني ممكن يكون ضعيف الحجة، على ما يرد على شبهة واحدة ينتهي البرنامج وفيه 9 شبهة ما تردش عليهم، شكرا. وهو ده المكسب اللي هم عايزينه، ازاي يوصلوا البدعة للناس. لا فيكون النقاش في أضيق حدود مع تحديد الموضوع اللي تتكلم فيه ولا تسمح لا تسمح له بأن ينتقل من مسألة إلى أخرى قبل أن توفي تلك المسألة الرد بالدليل، وإلا لا تناقشه لا تناقشه. يبقى دي بعض الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها العالم اللي هيقيم حجة ويناقش المبتدع رحمة به وأخذا بيده إلى رحمة الله، مع الأدب الجم عند النقاش. أنا مش رايح بقى غضبان وعايز أذبحه، أنا رايح له رحمة، فأنا رايح أسمع له، أسمع وبأدب وإنصات واهتمام لما يقول، لأن بعضنا يجي يتكلم تتريق كده. طيب خلاص أنت قفلت الباب، قفلت الباب، حتى وإما إن كان كلامه باطلا اسمع له، ما أنا عايز أرد عليه، لازم أسمع كويس، اسمع له كويس قوي، هاتي ما عندك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وليد بن عقبة عفوا أو الوليد بن مغيرة وراح له، يا محمد إنك سببت آلهتنا وسفهت أحلامنا وعبت ديننا، وبدأ ينهر النبي كده ويغضب على النبي والنبي ينصت له حتى فرغ. قال له النبي في أدب: أفرغت يا عماه؟ يا والله الجملة دي محتاجة تدرس يا إخوة، محتاجة تدرس للطلبة. ده اللي جاي ده مشرك بيعبد الوثن، بيعبد الحجر، وجاي عايز يمنع النبي من الدعوة إلى الله ويمنعه من التوحيد، يسمع له وبأدب. أيوة، ده مش بس كده، بيسأله: هل فرغت يا عماه؟ ايه؟ بيقول له: يا عماه، ايوه، من اجل هذا ارسله ربه، ارسله رحمة للعالمين. طبعا امام الادب الجم ده لا يملك الوليد الا ان يقول: نعم فرغت يا ابن اخي. قال: اسمع مني. قال: هات ما عندك. لازم اسمع الان. خلاص قرأ عليه القرآن فقط من سورة فصلت، لما جت الآية اللي فيها الوعيد قال: استحلفك بربك، يكفي هذا خلاص. ثم قال للنبي: يا ابن اخي، ان هذا القرآن له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ده مش كلامك يا محمد، ده كلام إله، كلام كله خير، كله بركة، كله نور. الله أكبر. شوف كيف كان يناقش الناس دلوقتي. ده انت ضل مضل. طب خلاص أغلقت الباب، مش ممكن يسمع منك ولا يستفيد. لا، هات ما عندك، ربنا يبارك فيك، اسمع منك عشان نتناقش، يمكن انت على الحق وانا مش فاهم، فتقيم علي الحجه وتبين لي الحق فين بالدليل. شجعه عشان ما ينفرش. العقارب بتطاردني دايما، معلش سامحوني، وانا كنت عايز الليله اقف مع تطبيقات بقى للمنهج ده عند السلف، فكنت محضر لكم كده موقفين. الأول مع عبد الله بن عباس ومناظرة ابن عباس للخوارج، والثانية مع عمر بن عبد العزيز ومناظرته للقدرية، ودول هنرجئهم إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء. وعبد الكريم هيختصر لأني في عجلة من أمري عشان نلحق الدرس في فرنسا بعد العشاء إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung, und die ist schnell zusammengefasst aufgrund der Enge der Zeit. Grundregeln bzw. Regelwerk, welches es zu beachten gibt bei der Da'wa des Mubtadi', derjenige, der dem Weg der Bid'a folgt. Man sollte wissen, das Erste, was man haben sollte, ist das nötige Wissen, dass man richtiges Wissen hat. Yani man sollte sich nicht in eine Debatte mit einem Mubtadi' geben, wenn man nicht das nötige Wissen hat. Deswegen ist es wichtig, dass man dieses fundierte Wissen hat, um ihn nicht im Endeffekt selbst zu stärken. Das Zweite, was man haben sollte, ist die Aufrichtigkeit und die Mutabi'ah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ich in diese Debatte gehe, beziehungsweise in diese Da'wah mit dem Mubtadi', dass ich es mit Aufrichtigkeit mache, rein und nur mit der Absicht belohnt zu werden und nur mit der Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala und gemäß der Sunnah beziehungsweise der Mutabi'ah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Dritte, man sollte Sorge haben um den Mubtadi'. Yani ich gehe nicht hin, um ihn zu widerlegen oder ähnliches, sondern ich sollte eine gewisse Sorge haben für diesen Mubtadi'. Ich gehe hin, ich rede mit ihm, ich versuche ihm die Wahrheit näher zu bringen, ich spreche nur Gutes, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Ebenfalls, was man auch haben sollte, ist, und das ist der vierte Punkt, dass man diesem Mubtadi' keine Bühne bietet, ja, größere Zuschauermengen oder ähnliches, die bei dieser Diskussion dabei sind. Denn es mag wohl sein, dass er vielleicht verschiedene Scheinargumente hervorbringt, aber du hast nicht die zeitliche Möglichkeit, ihm auf alles zu antworten. Den nächsten Punkt, den man haben sollte, ist das Benehmen beim Reden. Ist das Benehmen beim Reden, und das sieht man ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als einer der Beigeseller zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und ihn versucht hat, von der Da'wah abzuhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn aussprechen lassen und hat ihm am Ende gesagt, bist du fertig, mein Onkel? Und das zeigt das schöne Benehmen und die schöne Art und Weise, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte. Liebe Geschwister, wir werden im nächsten Unterricht inshallah über verschiedene Zustände sprechen, beziehungsweise Situationen, in denen man sieht, wie die Debatte der rechtschaffenden Menschen waren, wenn sie mit den Leuten der Bida gesprochen haben. Ich sage diese Worte bitte bei Allah, so ist er für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.